Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein. Schön, dass Sie zuhören.
Ich kann nicht einfach aufstehen, den Koffer packen, zum Flughafen fahren und sagen, jetzt fliege ich nach Tripolis, nach Libyen. Das geht nicht.
Das sagt Carsten Kühntop. Er will nicht einfach so nach Libyen reisen. Er ist unser Korrespondent für dieses Land, in dem sich ein Konflikt immer mehr zuspitzt. Seit der vergangenen Woche rückt die Miliz des Rebellenkommandeurs Haftar auf die Hauptstadt Tripolis vor. Truppen der international anerkannten Regierung haben eine Gegenoffensive gestartet. Und mehr als 3000 Menschen sind laut UNO deshalb auf der Flucht. Wie kann man sich in diesem ohnehin schon unübersichtlichen Konflikt als Journalist ein Bild machen, wenn man eben nicht ins Land reisen kann? Wie funktioniert Berichten, ohne vor Ort zu sein? Das bespreche ich gleich mit unserem Korrespondenten. Und wir schauen uns an, welche teils kreativen Wege Journalisten in Krisenländern finden, ihre Informationen trotz Zensur unter die Leute zu bringen. Seit vergangener Woche spitzt sich die Lage in Libyen immer mehr zu. Wegen der Gefechte haben die Vereinten Nationen gerade sogar ihre geplante Friedenskonferenz im Land abgesagt. Auch unser Korrespondent Carsten Kühntop berichtet zwar über den Konflikt, ist aber nicht vor Ort. Ich habe ihn in Kairo erreicht und gefragt, warum er nur über, aber nicht aus Libyen berichtet.
Ich habe kein Visum. Meine Kollegin hier im Studio Kairo, Anne Almeling, hatte vor kurzem erst ein Visum beantragt mit Blick auf die Nationalkonferenz, die ja eigentlich am kommenden Sonntag in Libyen beginnen sollte. Da haben wir dann aber in der vergangenen Woche schon gehört, dass das wahrscheinlich nichts werden wird. Es ist sehr schwierig mit der Visumsvergabe. Es ist auch logistisch kompliziert. Man müsste unter Umständen über Paris gehen, über die libysche Botschaft dort, dann nach Tunesien, dann auf dem Weg von Tunesien aus einreisen. Das ist ein weiterer Grund, weswegen ich derzeit nicht so scharf darauf bin, weil, glaube ich, die Situation in und um Tripolis doch sehr gefährlich ist.
Das heißt aber, de facto können Sie und Ihre Kollegen gerade nicht in Libyen einreisen.
Richtig, derzeit haben wir keine Möglichkeit dazu.
Wenn Sie nicht vor Ort sind, wie berichten Sie dann? Wie kommen Sie an Ihre Informationen?
Auf verschiedene Art und Weise. Also wir haben einen Kontakt in Tripolis, einen freien Journalisten, der einem einiges an Informationen liefern kann. Sehr wichtig sind für mich internationale Nachrichtenagenturen, die zum Teil Journalisten in Libyen haben, in Tripolis haben. Wir schauen hier in Kairo im Studio schlicht auch sehr viel fern, arabische Fernsehsender. Da muss man dann aber auch schauen, was das für ein Sender ist. Denn je nachdem, wem dieser Sender gehört, ist auch die Berichterstattung entsprechend. Also wenn wir zum Beispiel Al-Arabiya nehmen, das ist ein Sender, der im Besitz von Saudis ist und in Dubai beheimatet ist. Und da kriegen sie dann in der Regel immer so eine journalistische Linie, die sehr stark an die saudische Außenpolitik, an die saudischen Interessen angelehnt ist. Und für mich ist auch eine wichtige Quelle, gerade wenn es so um Facts and Figures geht. Also wie viele Toten gibt es denn? Wie viele Tote gibt es mittlerweile? Wie viele Verletzte? Dann kann ich mich eigentlich immer nur oder möchte ich mich eigentlich immer nur auf die Vereinten Nationen verlassen, weil ich da sicher bin, dass da niemand dahinter steht, der mit diesen Informationen Propaganda machen möchte.
Also eigentlich sind das Informationen von Dritten und diese eine Kontaktperson. Ich frage mich gerade, wie valide sind dann die Informationen? Wie können Sie das herausfinden, was jetzt nun wahr ist und was falsch? Also wie unterscheiden Sie da?
Das ist in Libyen nicht anders, als es beispielsweise viele Jahre lang mit Syrien auch war. Syrien hat uns ja in den letzten Jahren seit 2011 doch sehr viel beschäftigt. Der Bürgerkrieg, später dann der Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak. Und auch mit der Berichterstattung aus Syrien war es ähnlich problematisch. Sie wissen nie, ob das, was Ihnen da an Informationen verkauft wird oder als vermeintliche Information verkauft wird, auch Information ist. Und deshalb wählen wir dann in der Berichterstattung auch die entsprechende Sprache. Also man schränkt das ein, nicht? Verwendet so ein Wort wie offenbar. Ja, oder liefert auch immer dazu, von wem diese Information kommt.
Als Korrespondent kommentieren Sie ja auch die Lage in Libyen. Ich habe gesehen, Sie haben ja vor ein paar Tagen auch im Deutschlandfunk einen Kommentar gehabt zur aktuellen Lage. Wie begründen Sie dann quasi Ihre Aussagen, die Sie im Kommentar treffen? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, so eine Lage zu kommentieren, über die man sich sehr schwer ein ganzes Bild machen kann.
Das ist es auch, keine Frage. Und ich habe mich gerade bei diesem Kommentar auch sehr stark beschränkt auf das, was wirklich tagesaktuell passiert ist, wenn man sich kein eigenes Bild machen kann und wie ich auch das Land nicht sehr gut kennt, dann ist es schwierig, mit Wertungen zu kommen. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, dass ein Auslandskommentar immer auch etwas anders funktioniert als ein Inlandskommentar. Ein Auslandskommentar ist doch zuallererst mal einordnend sozusagen. Im Inlandskommentar, da ist dann ganz klar Meinung gefragt.
Und diese Einordnung brauchen wir natürlich auch gerade bei so einer unübersichtlichen Lage. Und zum Beispiel die Organisation Reporter ohne Grenzen, die untermauert das noch mit ihren Zahlen. Die stuft Libyen auf der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 162 von 180 ein, spricht von Selbstzensur, willkürlichen Festnahmen und Drohungen bis hin zu Entführungen und Folter von Journalisten durch verschiedene Milizen. Sie sind ja gerade schon selbst auf die Medien zu sprechen gekommen. Wie ist die Lage für die Journalisten vor Ort aus Ihrer Sicht?
Kann ich naturgemäß Ihnen jetzt nicht sagen. Schwer einzuschätzen ist das nur. Mein Eindruck ist, dass derzeit sehr wenige ausländische Journalisten in Libyen sind. Das kann man so ein bisschen daran ablesen, dass sie in den Zeitungen, in den Fernsehsendern, auch im Westen kaum eigenes Material finden sozusagen, sondern eben, wie ich sagte, viel schlicht Agenturmaterial. Offensichtlich haben viele das Problem, dass sie nicht da sind, dass sie natürlich auch nicht immer da sein können und dass sie jetzt nicht reinkommen. Für mich ist es so, ich kann mit Krisen gut umgehen, ich bin kein Kriegsreporter aber. Und bei so einer Sache wie Tripolis, wo dann plötzlich es in Gefechten von Haus zu Haus geht oder von Viertel zu Viertel sozusagen, wo Straßenkreuzungen umkämpft sind und so, würde ich mich sehr unwohl fühlen. Es ist aber wichtig, dass man in diesem Beruf weiß, was man sich selbst zumuten kann.
Das sagt ARD-Korrespondent Carsten Kühntop. Ich habe ihn in Kairo erreicht vor der Sendung und seinen Kommentar, über den wir gesprochen haben, sowie auch Berichte über Libyen, finden Sie unter deutschlandfunk.de. Das Berichten aus Kriegs- und Krisenregionen ist schwierig, besonders wenn in Ländern die Pressefreiheit ohnehin schon stark eingeschränkt ist, wie in Libyen oder auch in Venezuela, wo das Berichten seit der Krise auch immer schwieriger wird. Die Zensur befindet sich dort auf einem neuen Höhepunkt, meint Reporter ohne Grenzen. Doch die Journalisten haben nicht aufgegeben, zu versuchen, ihre Inhalte trotzdem zu verbreiten, wie Jenny Gensmer berichtet.
Andrés Azuporua sitzt in einem der gläsernen Veranstaltungsräume vom Internet Freedom Festival in Valencia. Er forscht zu Internetzensur bei der Organisation Venezuela Inteligente in Caracas. In seinem Land werde zurzeit unbegrenzt und systematisch zensiert, sagt er. Die venezolanische Telekommunikationsbehörde entscheide, welche Webseiten die Internetanbieter sperren müssen. Einen Gerichtsbeschluss dafür gebe es nicht. Zensur habe es zwar immer wieder gegeben, aber die letzten 2,5 Monate seit Beginn der Staatskrise seien die schlimmsten gewesen.
So viele Medienwebseiten sind gesperrt worden. Online-Nachrichtendienste aus Venezuela, es gibt keinen freien Fernsehsender. Change.org wird geblockt, Soundcloud wird geblockt, YouTube, Periscope, Facebook und auch Instagram.
Die Blockaden seien nicht durchgängig, sondern kämen in kurzen Intervallen immer wieder vor. Für Journalistinnen und Journalisten in Venezuela heißt das, dass sie kreativ werden mussten, damit ihre Nachrichten die Menschen auf ihren Kanälen auch erreichen. Eine der ersten News-Websites, die in Venezuela zensiert wurde, war der kolumbianische Kanal NTN24. Um der Zensur zu entgehen, haben sie erst eine neue Domain für die Website eingerichtet.
Und dann hat so ein Katz-und-Maus-Spiel begonnen. Denn auch diese Seite wurde von der Regierung geblockt. Dann gab es wieder eine neue und so weiter. Dann haben sie einen eigenen Twitter-Account für venezolanische Zuschauer eingerichtet. Sie haben eine Mobile-App auf den Markt gebracht, sodass die Leute sich den unzensierten Stream anschauen konnten. Das war die eine Entwicklung. Andere Medien haben ihre News in kleinen Einheiten als Audio-Messages zusammengefasst und über Social Media und WhatsApp verbreitet.
Ein Teil der Arbeit von Andrés Azuporua ist das Training von Journalistinnen und Journalisten. Wenn Zensur Alltag ist, muss auch darüber berichtet werden, findet er. Aber dann sei es auch wichtig zu verstehen, wie das Internet genau funktioniert. Immer mehr Reporterinnen und Reporter lernen das gerade. Und nicht nur das.
Many journalists have learned to become like really, really savvy social media users.
Viele Journalistinnen und Journalisten sind mittlerweile sehr versiert auf Social Media geworden. Sie verlassen sich nicht mehr nur auf den Newsroom, um ihre Inhalte zu veröffentlichen, sondern nutzen ihre eigenen Social Media Kanäle. Sie schreiben noch immer ihre Stücke und die sind auch auf der Webseite. Aber sie müssen selbst etwas dafür tun, damit ihre Texte gelesen werden.
Venezuela ist eines der Länder, in denen sehr gezielte Maßnahmen unternommen werden, um bestimmte Internetseiten und Apps zu sperren. Das Open Observatory of Network Interference, kurz UNI, hat eine freie Software entwickelt, um solche Maßnahmen sichtbarer zu machen. Nicht nur in Venezuela, sondern weltweit. Das funktioniert, indem Netzwerkdaten von Nutzerinnen und Nutzern protokolliert und ausgewertet werden, sagt Maria Sino, Leiterin der Forschungsabteilung bei UNI.
Which is basically a censorship that happens on the network level imposed.
Es geht um die Art von Zensur, die auf Netzwerkebene von Internet-Service-Anbietern ausgeführt wird. Also wie sie den Zugang zu Internetseiten oder Apps blockieren. Häufig aufgrund von Regierungsanweisungen, manchmal auch nach eigenem Ermessen.
Das sei allerdings meistens dann der Fall, wenn die Zensurgesetze vage und unklar formuliert sind. Auf welcher rechtlichen Basis und ob überhaupt, ist in jedem Land unterschiedlich. Das macht es auch schwer, Zensurmaßnahmen miteinander zu vergleichen und zu bewerten, zumal die Datenlage nicht für alle Länder einheitlich ist. Trotzdem könne man Korrelationen zwischen politischen Ereignissen und Zensurmaßnahmen erkennen, sagt Zaino.
In the sense that we tend to see new censorship events emerging during elections.
Wir sehen einen Trend zur Zensur von Nachrichten bei Wahlen, Protesten oder anderen politischen Ereignissen auf der Welt. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass Social Media Dienste während der Präsidentschaftswahlen in Uganda 2016 geblockt wurden. Im selben Jahr gab es einen Internet-Shutdown in Gambia, auch dort bei den Präsidentschaftswahlen. Wir haben Blockaden von Social Media und vielen Medienwebseiten während der Proteste in Pakistan 2017 gesehen. Dasselbe während der Anti-Regierungsproteste im Iran Anfang 2018, als dort Telegram und viele andere bekannte Dienste gesperrt wurden.
Maßnahmen von Zensur nehmen nicht nur zu.
Ein Beitrag von Jenny Gensmer. Zensur in einigen Ländern auf der einen Seite, ungefilterte Inhalte in Massen auf der anderen. Vor allem dann, wenn es um Inhalte geht, die Gewalt und Terror verherrlichen, wird über zu viel Freiheit im Netz diskutiert. Vor kurzem hat das Video des Attentäters von Christchurch die Debatte neu entfacht. Denn das Attentat wurde live ins Internet gestreamt. Seitdem tauchen immer wieder Kopien des Videos im Netz auf. In diesem ist auch ein Satz zu hören, der scheinbar gar nicht passt zum Terror. Der Attentäter sagt, subscribe to PewDiePie, also abonniert PewDiePie. Gemeint ist dieser YouTuber hier.
How's it going, bitch? My name is PewDiePie.
Wie passt dieser aufgedreht wirkende YouTuber zum Attentat von Christchurch und warum wurde dieser Satz vom Attentäter so gut wie gar nicht von deutschen Medien aufgegriffen? Das fragt sich unsere Kolumnistin.
Medias Res. Marina Weißband.
PewDiePie ist der erfolgreichste YouTuber der Welt. Er ist kein Rechter. Er spricht viel über Spiele und übt sich in Witzen. Subscribe to PewDiePie ist ein Meme, ein geflügeltes Wort und ein Insider-Witz. Es wurde als Graffiti gesprüht und von Hackern auf fremde Seiten geschrieben. Es hatte irgendwann nichts mehr mit PewDiePie zu tun. Wie jedes Meme hat es ein Eigenleben entwickelt. Dass ein rechtsradikaler Terrorist es benutzt hat, war ein stummes Nicken an die jungen Leute, die sich in dieser Szene der Memes bewegen. Eine Szene, über die bemerkenswert wenig geredet wird. Selbst unter politischen Bildnern, die in der Prävention von Rechtsradikalismus arbeiten. Dabei sollten gerade Sie hier genau hingucken. Denn es sind genau diese Meme-Plattformen, auf denen Rechte zu radikalisieren suchen. Rechte Terroristen versuchen, ein Klima zu schaffen, das begünstigt, unbewusste rassistische Überzeugungen zu stärken, sie in verbalen Ausdruck zu überführen und schließlich in körperliche Gewalt. Die Ermutigung, rassistische Gedanken zu äußern, funktioniert ganz hervorragend über Memes, Witze, Ironie. Es hat sich eine eigene Sprache herausgebildet, die auf fiktive Länder wie Kirgisistan anspielt, deren Flagge der Hakenkreuzflagge ähnelt, es aber natürlich nicht ist. Ist ja auch alles nicht ernst gemeint und überhaupt interpretieren die paranoiden Linken alles über. Ich will nicht über jene reden, die diesen Weg mit Absicht gehen. Es sind gefährliche Leute, die gesellschaftlich isoliert werden müssen. Ich will über jene reden, die ihre unwissenden Handlanger sind. Über Menschen wie den YouTuber PewDiePie. PewDiePie ist in der Vergangenheit oft aufgefallen mit Komplettausfällen, wie dem Versuch, aus dem Satz "Tod allen Juden" einen Witz zu machen. Warum tut er das? Weil es ihm Zuschauer bringt. Jugendliche wollen sich ausprobieren. Sie wollen die Grenzen des gesellschaftlichen Konsens austesten und finden es lustig, wenn genau diese Grenze bewusst überschritten wird. Obwohl er sich für die spezielle Aktion entschuldigt hat, fallen er und seine Kollegen sehr oft dadurch auf, dass sie sich nicht klar von rechts abgrenzen. Für sie ist alles humorig, man muss Dinge aushalten können und so weiter. Und solche YouTube-Kanäle werden heute von jungen Menschen am meisten konsumiert. Deren Macher senken die Hemmschwelle, Dinge auszusprechen, durch Witze und Ironie. Über sie findet man YouTuber, die es ein kleines Stück ernster meinen. Und über die kommt man auf die wirklich Rechtsradikalen. Es ist ein Sog, der entsteht, weil sowohl die handelnden YouTuber als auch die Plattform selbst gewinnorientiert operieren und Menschen das bieten wollen, was ihr Gemüt am meisten erhitzt, was sich am meisten an diesem spannenden Rand bewegt. Es ist nicht das Internet schuld und schon gar nicht die jungen Leute. Es ist ein bestimmter Mechanismus, gegen den man was tun kann. Es ist für den Mainstream notwendig, über diesen Mechanismus zu reden, ihn zu sehen, ihn aufzuzeigen, wo immer es geht, und ganz besonders an Schulen. Das Internet an sich zu verteufeln, bringt uns nur in eine Position, in der wir keinen Einfluss darauf haben können, was es ist. Und ich wünschte, wir könnten es schaffen, lustige, rührende, visionäre und spannende Inhalte von Jugendlichen zu fördern, ihnen die Mittel an die Hand zu geben, selbst zu produzieren und den PewDiePies dieser Welt offen zu widersprechen.
Eine Kolumne von Marina Weißband. Und nun schalten wir hier in Medias Res mal einen Gang zurück. Gehen es ganz langsam an. Slow Journalism ist das Schlagwort, also langsamer Journalismus. Ein Trend, der sich gegen die im Digitalen immer schneller werdende Medientaktung wendet, gegen Eilmeldungen, Live-Ticker-Journalismus und eine sich unendlich aktualisierende Timeline. Ada von der Deken stellt uns ein solches Slow-Journalism-Projekt vor.
Tortoise. Die Schildkröte stiftet dem Medien-Startup aus London nicht nur den Namen und das Logo, sondern auch das Motto. Sie steht für die Art von Journalismus, die auf Langsamkeit statt Schnelligkeit setzt. Slow down, wise up. Zu Deutsch, mach langsam und werde klug. Katie Vanek-Smith gehört zu den drei Tortoise-Gründern. Die schiere Informationsflut im Nachrichtengeschäft sei ihrer Meinung nach nicht mehr zu bewältigen.
News has become noise.
Nachrichten erzeugen Lärm. In unserer beschleunigten Zeit, in der wir leben, befeuern die Nachrichten die allgemeine Unruhe noch zusätzlich. Die Leute schalten daraufhin einfach nur ab oder gleich ganz aus. Sei es in Form eines digitalen Detox oder indem sie sich gar nicht mehr mit Nachrichten befassen. Das ist ein Problem, denn gesunde Demokratien brauchen im Kern hervorragenden Journalismus und Medienunternehmen. Also müssen wir eine langsamere und wohlüberlegte Alternative anbieten.
So we need to provide a slower alternative and a more thoughtful alternative.
Bevor Katie Vanek-Smith zu Tortoise kam, leitete sie Marketingabteilungen großer Medienunternehmen. Zuletzt war sie Präsidentin des US-amerikanischen Verlagshauses Dow Jones. Auch ihre zwei Mitstreiter sind in der Branche alles andere als unbekannt. Der Journalist James Harding war gewissermaßen selbst bis vor kurzem noch ein Nachrichtenkrachmacher. Er kommt von der BBC. Dort leitete er die BBC News. Der dritte im Bunde ist Matthew Barson, ehemaliger US-Botschafter in Großbritannien. Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter baten die Gründer im Herbst um eine Anschubfinanzierung für ihr neues Medienunternehmen.
We want you and we want you to help us make Tortoise as good as it can be.
We really, really want to start this thing with you. And if you can do that, I think we're going to create a journalism that's different.
Nach diesem Spot war den Machern die Aufmerksamkeit sicher. Binnen weniger Wochen kamen umgerechnet 625.000 Euro zusammen. Außerdem holten die gut vernetzten Gründer 8 Investoren an Bord. Nach eigenen Angaben reicht das Geld, um den Betrieb des Startups 3 Jahre lang zu sichern. Langfristig läuft die Finanzierung über Mitglieder. Umgerechnet knapp 300 Euro kostet die Tortoise-Mitgliedschaft im Jahr. Dafür gibt es Hintergrundartikel zu zeitlosen Themen, täglich online, alle 3 Monate als Buch. Nach einer offenen Testphase ist Tortoise Anfang April gestartet.
Not breaking news, but news when it's ready.
Es geht nicht um Eilmeldungen, sondern um komplett aufgearbeitete Nachrichten und die Triebkräfte hinter den Nachrichten. Daher geht es bei unserem Journalismus hoffentlich weniger um den Brexit, als vielmehr um andere Strömungen in unserer heutigen Welt.
So erschien ein ausführliches Stück über die Schwierigkeit, Flughäfen wie Gatwick vor Drohnenangriffen zu schützen, oder ein Porträt über den Politiker Boris Johnson. Die umfangreichen Artikel allein könnte man auch in einer Wochenzeitung finden. Aber die Gründer bekennen sich nicht nur zu langsamem Journalismus, sondern auch zu offenem Journalismus. Mitglieder werden dafür zu sogenannten Think-ins eingeladen.
The Think-in is a news conference, an editorial news conference.
Ein Think-in ist eine Redaktionskonferenz, die normalerweise in einem Newsroom ausschließlich mit Journalisten stattfinden würde. Wir öffnen diese und laden unsere Mitglieder und andere Experten ein, sich an der Diskussion zu beteiligen. Das Think-In steht also im Mittelpunkt unseres Journalismus. Wir glauben, dass wir vor der Veröffentlichung eines Artikels möglichst viele Standpunkte und Expertenmeinungen sowie möglichst viele Erfahrungen hören sollten, damit wir besser Bescheid wissen.
Und so füllt sich der Tortoise Newsroom in einer Seitenstraße der Oxford Street fast jeden Abend mit rund 40 Leuten. Die Einrichtung? Eher schickes Wohnzimmer als kühles Büro. Lockere Sitzgruppen statt starr angeordnete Stuhlreihen. Nur Statements sind erlaubt, keine Fragen. Und nach exakt 60 Minuten ist Schluss. Jane Singer ist Professorin an der Londoner City University. Ihr Schwerpunkt sind Innovationen im Journalismus. Auch klassische Medienunternehmen könnten von neuen Konzepten wie langsamem, offenem Journalismus etwas lernen.
Die Idee, Leser als Partner an der Entstehung teilhaben zu lassen und das Ganze dadurch zu einem gemeinschaftlichen Prozess zu machen, ist sehr lehrreich. Und überhaupt der Ansatz, verschiedene Dinge auszuprobieren und nicht nur auf das festgelegt zu sein, wie man es immer getan hat. Diese Einstellung, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt. Und zu sagen, wir werden sehen, ob es funktioniert und wir werden daraus lernen. Das ist unglaublich wertvoll.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Andreas Ungermann. Ich bin Redaktionsleiter bei der Oberhessischen Zeitung im Vogelsbergkreis in der Stadt Alsfeld. Unsere Schlagzeile für den Lokalaufmacher morgen in der Ausgabe lautet Schulnote 4 für zwei Städte im Vogelsbergkreis. Dabei stellen die Radfahrer im Fahrradklimaindex den Städten Alsfeld und Lauterbach kein gutes Zeugnis aus. Man vermisst hier die Sicherheit auf den Schulwegen oder auch einfach nur auf den Routen, um von A nach B zu kommen. Das Thema beschäftigt uns im Vogelsbergkreis und vor allem in Alsfeld schon seit Mitte des vergangenen Jahres, weil es hier sogar ein Alsfelder Radbegehren gab, mit dem sich die Interessensverbände für bessere Bedingungen im Radverkehr ausgesprochen haben.
Gegen Ende. So lautet der Titel des dritten Tagebuchbandes des Publizisten Michael Rutschki. Um den geht es gleich im Büchermarkt mit meiner Kollegin Angela Gutzeit. Und gegen Ende sind wir hier auch bei Medias Res. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.